Guten Tag, meine Damen und Herren. Seien Sie erneut gegrüßt einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte mich heute wieder einmal mit Prophezeiung befassen. Und ich habe natürlich viele Predigten über Prophezeiung gegeben und auch haben wir viele Broschüren erhältlich über dieses Thema. Aber je mehr wir uns dem letztendlichen Höhepunkt nähern, dem Höhepunkt für diese Jetztzeit, der Höhepunkt, der natürlich mit der Wiederkunft Jesu Christi gipfelt, finde ich, ist es wichtig, wiederum auf dieses Thema einzugehen und uns klarzumachen, wo ungefähr wir uns jetzt befinden im Lichte biblischer Prophezeiung. Es ist natürlich nichts Unnatürliches dabei, wenn man wissen möchte, wann Christus zurückkommt. Die frühen Apostel haben diese Frage wiederholt gestellt. Und Christus hat ihnen auch gewisse Anzeichen gegeben, auf die man achten soll, sodass man ungefähr erkennen kann, wie nahe man an den Zeitpunkt der Wiederkunft Christi gerückt ist. Er hat allerdings auch gesagt, und zwar sogar nach seiner Auferstehung, als er so für 40 Tage lang mit den Jüngern über das Reich Gottes sprach, bevor er in den Himmel fuhr, dass es nicht in dem Privileg der Jünger war und ist, Zeit und Stunde seiner Wiederkunft zu kennen, weil dies etwas ist, was der Vater festgesetzt hat, festsetzen wird. Er sagte sogar einmal, dass noch nicht einmal die Engel diesen Zeitpunkt kennen, dass er noch nicht einmal diesen Zeitpunkt kennt. Und gleichwohl hat er uns, wie ich sagte, Anzeichen gegeben. Er hat den Jüngern dieses mitgeteilt, auf was man achten soll. Und wir finden natürlich solche Anzeichen ganz klar im Buch Matthäus im 24. Kapitel niedergeschrieben. Denn in Matthäus 24, angefangen in Vers 1, lesen wir, dass Jesus aus dem Tempel fortging, seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Die waren also sehr beeindruckt davon. Es war dies der sogenannte zweite Tempel. Der erste Tempel unter Salomo war ja zerstört worden. Er wurde dann wieder aufgebaut, dieser zweite Tempel, und wurde dann natürlich von Herodes verschönert. Und das war schon ein sehr beeindruckendes Gebäude. Er aber, Vers 2, antwortete und sprach zu ihnen, seht ihr das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Er hat jetzt damals schon die Zerstörung des Tempels vorausgesagt, die dann letztlich im Jahre 70 nach Christus unter Titus, dem römischen General Titus, dann erfolgen würde. Jetzt waren die Jünger natürlich schockiert. Und dann lesen wir in Vers 3, und als er auf dem Ölberg saß, da traten sie nur zu ihm und sprachen, als sie alleine waren, sage uns, wann wird das geschehen? Zunächst einmal die Zerstörung des Tempels. Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Und die sprachen nicht jetzt vom Weltuntergang in diesem Sinne, die sprachen von dem Ende der gegenwärtigen Zivilisation und dem Zeitpunkt, wenn Christus kommen würde, um das Reich Gottes hier auf Erden zu errichten. Und dann gibt Christus so einige Anzeichen in Matthäus, aber auch in den Parallelstellen, auf die wir gleich eingehen werden. Aber er gibt eigentlich nur ein Zeichen, ein ganz bestimmtes Zeichen seiner Wiederkunft, wann das Ende kommen wird. Und das lesen wir in einer sehr bekannten Stelle, in Matthäus 24 und Vers 14, wo er sagt, es wird gepredigt werden, dies Evangelium, diese gute Nachricht, diese frohe Botschaft vom Reich Gottes, eine Nachricht, die von dem Reich Gottes gegeben wurde, die über das Reich Gottes handelt, die uns aber auch zeigt, wie man in das Reich Gottes eingehen kann, die uns zeigt, dass Jesus Christus das Reich Gottes hier auf Erden errichten wird, wenn er kommt. Eine Botschaft, die uns zeigt, wer und was Gott ist. Gott ist eine Familie, Gott ist ein Reich. Und Sie und ich können in dieses Reich, in die Familie Gottes hineingeboren werden. Alles dies und viel mehr wird von diesem Evangelium umfasst. Und das ist etwas, was wir heute verkündigen sollen. Denn er sagt, es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich, in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Zuvor hatte er Ereignisse beschrieben und dann gesagt, ja, das Ende ist aber noch nicht da. Oder es ist erst der Anfang der Wehen. Aber dann wird das Ende kommen, sagt er hier. Und wenn man sich die Parallelstelle anschaut, in Markus Kapitel 13 und Vers 10. Und nebenbei gesagt, lese ich heute von der revidierten Lutherbibel 2017, es sei denn, ich bemerke eine andere Übersetzung, die ich benutze. Aber in Markus 13 und Vers 10 Da sagt er, und das Evangelium muss zuvor gepredigt werden unter allen Völkern. Schauen Sie, das ist etwas, was eigentlich erst heute möglich ist, aufgrund der technologischen Entwicklungen, die wir haben, dass wir zum Beispiel über das Internet zum Beispiel solche Predigten ausstrahlen können, und zwar unter allen Völkern, die können überall empfangen werden. Damals musste man lange Reisen unternehmen von einem Ort zu einem anderen Ort, um überhaupt dorthin gelangen zu können. Allein das ist schon ein Anzeichen dafür, dass wir in der Endzeit leben und dass das Ende bald kommen wird. Wie ich sagte, wir wissen nicht Zeit und Stunde. Und Zeit kann auch Zeiten bedeuten, das kann auch Jahr mit umfassen. Aber Christus gibt uns gleichwohl eine interessante Anmerkung in Matthäus 24 und in Vers 32, wo er sagt, an dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr das alles seht, was er hier in diesem Kapitel beschreibt, auf das wir gleich eingehen werden, so wisset, dass er nahe vor der Tür ist. Wer ist er? Nun, Christus. Er wird nahe vor der Tür stehen. Mit anderen Worten, bald kommen, wenn wir sehen, dass diese Ereignisse tatsächlich stattfinden. Nun, ich möchte heute Ihnen einen Überblick geben über das, was kommen wird, den Worten Christi gemäß, um zu sehen, wie nahe wir eigentlich an der Wiederkunft Christi bereits sind. Nun, Matthäus 24 schreibt darüber. Auch in Lukas 21 wird darüber geschrieben. Aber es wird natürlich auch etwas gesagt in Offenbarung, Kapitel 6. Und da möchte ich jetzt mich hinbewegen, aber behalten Sie Ihren Finger in Matthäus. In Offenbarung, Kapitel 6, da wird nämlich etwas gesagt über Ereignisse, die stattfinden würden. Der Johannes, der hatte eine Vision, und diese Vision bezieht sich auf den Tag des Herrn, wie uns die Offenbarung sagt. Nun, einige meinen, damit ist Sonntag gemeint, dann keineswegs. Der Tag des Herrn ist eine prophetische Zeitspanne von so ungefähr einem Jahr vor der Wiederkunft Christi. Die beginnt so ungefähr ein Jahr vor der Wiederkunft Christi. Und Johannes spricht viel über das, was zum Tag des Herrn führen würde, und dann aber auch, was so am Tag des Herrn geschehen wird. Aber zunächst einmal gibt er die Voraussetzungen hier in Offenbarung Kapitel 6, angefangen in Vers 2. Da sieht er nämlich vier Wesen in dieser Vision. Ich sah, sagt er hier in Vers 1, dass das Lamm, Jesus Christus, das erste der sieben Siegel auftat. Er hatte also eine Rolle mit sieben Siegeln erhalten. Und ich hörte eins der vier Wesen sagen, wie mit einer Donnerstimme kommen. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, der hatte einen Bogen. Und ihm wurde eine Krone gegeben, und er zog aus, sieghaft und um zu siegen. Nun, wir können nachher weiterlesen. Ich möchte hier zunächst einmal eine Pause machen, denn viele sagen, ja, dies ist jetzt das Pferd, das bezieht sich jetzt hier auf Christus. Obwohl hier wird nicht unbedingt gesagt, dass der Reiter weiß gekleidet ist, aber er reitet auf einem weißen Pferd. Und er hat eine Krone und einen Bogen, der geht aus, um zu siegen. Und die sagen, ja, das bedeutet, dass das Christentum jetzt siegreich die ganze Welt dann übernehmen würde. Und zwar lange vor der Wiederkunft Christi. Die hat ja noch in keinster Weise stattgefunden. Und dann wurde daraus auch die Idee entwickelt, dass das Reich Gottes die Kirche sei und so weiter und so fort. Es geht hier nicht um Christus. Es geht hier um jemanden, der vorgibt, Christus zu repräsentieren. Oder es geht um eine Religion, die vorgibt, das wahre Christentum zu predigen. Aber schauen Sie, was uns hier gesagt wird in Matthäus 24. Was war das erste Anzeichen zunächst einmal? Nachdem er die Frage erhalten hatte, sage uns, wann wird das geschehen, was wird das Zeichen sein für den Kommen, Ende der Welt. Vers 4, Matthäus 24 und Vers 4. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, sehet zu, dass euch nicht jemand verführe. Vers 5. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Aber er bezog sich nicht nur auf die Jünger, die jetzt zu ihm sprachen damals, denn diese Verführung, diese religiöse Verführung, die würde zunehmen. Wir lesen zum Beispiel in Vers 11, und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und dann wird noch einmal etwas gesagt in Vers 24, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Sieh, ich habe es euch vorausgesagt. Und diese Stelle bezieht sich ganz klar auf die Endzeit. Also diese religiöse Verführung, die würde zunehmen. Und wir müssen das begreifen, dass diese religiöse Verführung bereits schon zu den Zeiten des Neuen Testamentes, der neutestamentlichen Kirche, begann. In 2. Korinther, Kapitel 11, lesen wir einmal, was Paulus zu sagen hat. 2. Korinther, Kapitel 11 und Vers 4. Denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, also einen Geist, der nicht der Heilige Geist ist, den ihr nicht empfangen habt, also die haben den Heiligen Geist erlangt, aber jetzt kommt jemand, er will sie auf irgendeine Art und Weise verführen, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gern, sagt Paulus. Er warnt die. Er sagt, ihr habt doch den Heiligen Geist erlangt, ihr habt doch den richtigen Jesus Christus kennengelernt, ihr habt doch das richtige Evangelium gehört. Und jetzt kommt jemand daher, der lehrt euch etwas anderes und das ertragt ihr recht gern. Das ist die Warnung. Diese Verführung war bereits schon in vollster Blüte. In Galater Kapitel 1 sagt Paulus etwas Ähnliches. Er schreibt hier an die Galater-Gemeinde. Galater Kapitel 1, und er sagte in Vers 6, mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium, obwohl es doch kein anderes gibt. Es gibt nur einige, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Also auch da gab es bereits schon diese Verführung und die würde zunehmen. Als der Tempel dann zerstört wurde im Jahre 70 nach Christus, da hatte sich große Verführung bereits ausgebreitet. Falsche Lehren wurden bereits gelehrt. Die Wahrheit wurde mehr und mehr ignoriert. Johannes warnt ebenfalls davor. Der Apostel Johannes, der schreibt nämlich Folgendes in 1. Johannes Kapitel 2. Er musste sich auch wieder gegen diese Verführung, diese falschen Lehren wenden, die bereits damals in der Kirche Gottes kursierten. 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 4. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. In dem ist die Wahrheit nicht. Und immer wieder schreibt er, dass es Menschen gibt, die behaupten, die Wahrheit zu kennen, aber dann nicht der Wahrheit gemäß leben und lehren. Und er sagt, hört nicht auf die. In denen ist die Wahrheit nicht. Von denen könnt ihr die Wahrheit nicht erhalten. Wie ich sagte, diese religiöse Verführung, die würde andauern, die würde natürlich seinen Anfang nehmen, aber die würde andauern bis hin zur Wiederkunft Christi. Wenn wir uns noch einmal jetzt Offenbarung Kapitel 6 anschauen, und dann schauen wir uns noch einmal diesen Reiter an auf diesem weißen Pferd, der hat einen Bogen und er hat eine Krone. Das ist nicht der wahre Christus. Der repräsentiert diese falschen Christusse, diese falschen Prediger, die Verführer, die die Wahrheit verkehren würden. Christus wird auch beschrieben im Buch der Offenbarung, wie er erscheinen wird, in Offenbarung Kapitel 19, aber in ganz anderer Weise. Wenn er kommt, das würde erst viel später geschehen, aber in Offenbarung Kapitel 19 und Vers 11 schauen wir uns an, wie Christus beschrieben wird. Ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd, also Christus wird auch ein weißes Pferd reiten. Und der darauf saß, der hieß treu und wahrhaftig, und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Kronen, nicht nur eine Krone, sondern viele Kronen, weil er ist der Herr der Herren und der König der Könige. Und das heißt, er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das in Blut getaucht war. Und sein Name ist das, und der Name ist das Wort Gottes. Und ihm folgten die Heere im Himmel auf weißen Pferden, angetan mit weißer reiner Seide. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlüge. Und er wird sie regieren mit eisernem Stabe, und er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes des Allmächtigen. Und so weiter und so fort. Er trägt auch einen Namen geschrieben auf seinem Gewand, auf seiner Hüfte, König aller Könige, Herr aller Herren. Das war Vers 16. Schauen Sie, er war jemand oder wird jemand sein, der viele Kronen trägt und der ein Schwert hat, keinen Bogen. Sie werden nicht finden, dass Christus mit einem Bogen beschrieben wird. Aber diese falsche Repräsentation, die die Menschen verführen würde, die wird so beschrieben. Und natürlich ist da eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden, denn was lesen wir? Der Satan, der verstellt sich sogar zu einem Engel des Lichtes. Aber diejenigen, die ihm dann folgen, verstellen sich als Prediger der Gerechtigkeit. Aber sie werden ihren Werken gemäß dann gerichtet werden. Es geht hier also, wie gesagt, um religiöse Verführung, die zunehmen würde. Wenn der erste Reiter der Apokalypse, von dem wir jetzt gerade gelesen haben, in Offenbarung reiten würde, nun, der ist eigentlich so die ganze Zeit bereits schon geritten, seit der neutestamentlichen Kirche. Aber diese religiöse Verführung würde natürlich zunehmen und würde immer stärker werden, bis dann in der Endzeit sie so stark werden würde, dass wenn es sogar möglich wäre oder wo es möglich ist, sogar die Auserwählten verführt werden können und könnten. Und das ist die Warnung natürlich, die Christus uns hier gibt. Kehren wir zu Matthäus 24 zurück und lesen wir jetzt die Verse 6 und 7. Da sagt er, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu, erschrecket nicht. Doch es muss geschehen, aber das ist noch nicht das Ende. Schauen Sie, Kriege und Kriegsgerüchte, die würden auch existieren im Zeitpunkt, als Paulus schrieb zum Beispiel, würden dann auch weiter insoweit bestehen. Sie würden aber zunehmen und immer größer und stärker werden, diese Kriege. Vers 7, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Zunächst einmal geht es um mehr lokale Kriege und dann Königreiche gegen andere Königreiche, dann geht es um Weltkriege. Und wir haben zwei Weltkriege mit Sicherheit gehabt. Und die Bibel zeigt uns in der Tat, dass es sich um einen weiteren Weltkrieg drehen wird, der noch in der Zukunft liegt. Aber ich möchte meinen, nicht in der entfernten Zukunft. Schauen wir uns kurz Lukas 21 und Vers 9, die Parallelstelle hierzu an. Da lesen wir, wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Unruhen, so entsetzt euch nicht, denn es muss zuvor geschehen, aber das Ende ist noch nicht so bald da. Unruhen, man könnte sagen Rebellionen, Aufständen, natürlich auch falschen Gerüchten. Also diese Kriege, die würden größer und größer und schlimmer werden, weitere Ausmaße haben, bis es zu diesem destruktiven dritten Weltkrieg kommen wird, der die gesamte Erde wieder umfassen wird. Deswegen wird er dann auch Weltkrieg genannt. Wenn wir zu Matthäus Kapitel 24 zurückkehren, Vers 7, da sagt er zunächst einmal, es wird sich ein Volk gegen das andere erheben, ein Königreich gegen das andere, und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Hungersnöte und Erdbeben. Kehren wir zu Offenbarung zurück. Offenbarung Kapitel 6. Zunächst einmal zu den Kriegen. Christus hat ja vor den Kriegen gewarnt. Und hier, wenn es um den zweiten Reiter der Apokalypse geht, lesen wir Offenbarung 6 und Vers 3. Und als es das zweite Siegel auftat, hörte ich das zweite Wesen sagen, komm. Und es kam heraus ein zweites Pferd, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen. Offensichtlich Krieg. Dass sie sich untereinander umbrächten. Und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Also hier, der zweite Reiter der Apokalypse ist Krieg. Genau wie Christus dies in Matthäus 24 vorausgesagt hat. Schauen wir uns gleich den dritten Reiter an, Vers 5. Und als es das dritte Siegel auftat, hörte ich das dritte Wesen sagen, komm. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. und der darauf saß, der hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte etwas wie eine Stimme mitten unter den vier Wesen sagen, ein Maß Weizen für einen Silbergroschen, drei Maß Gerste für einen Silbergroschen, aber dem Öl und Wein tue keinen Schaden, oder wie es auch übersetzt werden kann, greife sie nicht an. Mit anderen Worten, sie würden nicht erhältlich sein. Es wird hier klar und deutlich eine Hungersnot katastrophalen Ausmaßes beschrieben. Aber auch hier wiederum, die Kriege gab es bereits schon im Zeitpunkt von Paulus, die Hungersnöte auch, die würden aber mehr und mehr zunehmen im Laufe der Geschichte. Die Ryrie Study Bible, die schreibt hierzu, es wird eine große Begrenzung von Nahrungsmitteln geben. Man wird also nicht mehr die Nahrungsmittel haben, letztendlich, die man heute so gerne hat. Und gewisse Nahrungsmittel wird es überhaupt nicht mehr geben, wie zum Beispiel jetzt stellvertretend für andere Öl und Wein. Und auch hier wird natürlich von Erdbeben geschrieben, in Matthäus, aber auch in Lukas 21 und Vers 11, wird auch wiederum in dem Zusammenhang von Erdbeben geschrieben. Also die würden auch zunehmen, die würden existieren. Erdbeben hat es eigentlich immer schon gegeben, aber die würden zunehmen, stärker werden an Kraft und würden natürlich dann auch viel mehr Schaden errichten. In Offenbarung Kapitel 6, die Verse 7 bis 8, wird hier das vierte Pferd beschrieben. Und als es das vierte Siegel auftat, da hörte ich die Stimme des vierten Wesens sagen, komm, und ich sah, und siehe, ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name war der Tod, das heißt hier, und die Hölle, zog mit ihm einher. Im Griechischen steht hier das Wort Hades. Es geht hier um das Totenreich, es geht hier um das Grab. Es geht darum, dass Menschen sterben werden. Woran werden sie sterben? Nun, ein fahles Pferd sagt uns eigentlich schon sehr viel. Es geht hier natürlich um Seuchen. Und dann heißt es hier, es wurde ihnen Macht gegeben, also jetzt allen vier Pferden der Apokalypse zusammengenommen, über den vierten Teil der Erde. Zu töten mit Schwert und Hunger und Tod, wiederum Hades, und dann auch durch die wilden Tiere auf Erden. In Matthäus 24 und Vers 7, da wird hier in der revidierten Lutherbibel 2017 lediglich gesagt, es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Und Vers 8 sagt dann, das ist der Anfang der Wehen. Aber die Lutherbibel 2009 ergänzt zu den Hungersnöten auch Seuchen. Und die Seuche ist natürlich genau das, was in Offenbarung beschrieben wird. In Lukas 21 und Vers 11. Lukas 21 und Vers 11. Da heißt es auch in der revidierten Lutherbibel 2017, und es werden geschehen große Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und Seuchen. Also hier werden Hungersnöte und Seuchen klar erwähnt. Es geht hier tatsächlich um Seuchen, um Krankheiten, Epidemien, die die Menschen ausmerzen werden, wo es keinerlei Impfungen in Anführungszeichen mehr gibt, keine Gegenbehandlungen, keine Antibiotika, denn die sind mittlerweile, diese Seuchen, diese Viren und so weiter und so fort, die sind dagegen immun oder man hat noch gar keine entwickelt, die diese Krankheiten behandeln könnten. Wenn man dies geschichtlich sich anschaut, der schwarze Tod, die Pest, es wird gesagt, im 14. Jahrhundert hat die bis zu einem Drittel aller Menschen, die damals lebten, getötet. Die sogenannte spanische Grippe, die von 1918 bis 1920 andauerte. Man hat ursprünglich gemeint, es waren 40 bis 50 Millionen Menschen, die dabei umkamen. Heute geht man mittlerweile von 50 bis 100 Millionen Menschen aus, die durch diese spanische Grippe umkamen. Das würde bedeuten, mehr noch als damals die Menschen, die durch den schwarzen Tod, die Pest, umkamen. Das sind schreckliche Anmerkungen. Und der Punkt ist der, dass diese vier apokalyptischen Reiter, wie es heißt, schauen wir uns dies nochmal kurz an, den vierten Teil der Menschen töten werden. Wie das genau zu verstehen ist, ob damit jetzt auch Menschen mit eingeschlossen sind, die im Laufe der Jahrhunderte getötet wurden, oder ob das jetzt eine Endzeitprophezeiung ist, aber Christus sagt, das ist erst der Anfang der Wehen. Wir wissen das nicht genau, wir wissen aber nur, es wird eine schreckliche Zeit sein, wo viele Menschen umkommen werden, zunächst einmal durch Verführung, dann vielleicht dazu überzeugt werden und dazu überzeugt werden, in den Krieg zu ziehen, denn diese Verführung kann ja auch bedeuten, man geht wieder auf Kreuzzüge. Man muss natürlich diejenigen jetzt gewaltsam bekehren, die sich nicht zu dem Christentum, was da gepredigt wird, bekehren wollen. Und dann kommt Krieg und dann kommt Hungersnot, eine manchmal sehr absolute und ich möchte sagen notwendige Folge von Kriegen. Und dann kommt es natürlich auch zu Seuchen. Und es heißt dann, und durch diese vier apokalyptischen Reiter, der vierte Teil der Menschen wird dann getötet werden mit Schwert, Hunger und Tod. Und dann werden die wilden Tiere der Erde noch hinzugefügt. Die wilden Tiere der Erde, das ist auch interessant, denn vielfach beschreibt die Bibel die Strafen Gottes auf vielfache Weise. Schauen wir uns einmal Hesekiel Kapitel 14 an. Hesekiel Kapitel 14 und in Vers 21. Denn so spricht Gott der Herr, wenn ich meine vier schweren Strafen, Schwert, Hunger, wilde Tiere und Pest, über Jerusalem schicken werde, um darin auszurotten Menschen und Vieh. Siehe, so sollen einige übrig bleiben und davonkommen, die Söhne und Töchter herausbringen werden. Aber hier werden wieder diese vier interessanten Strafen erwähnt. Schwert spielt auch eine Konsequenz von falscher Verführung. Hunger, wilde Tiere und Pest. Und auch in Hesekiel Kapitel 5. Hesekiel Kapitel 5 und Vers 17 wird gesagt, ja, Hunger und wilde Tiere will ich unter euch schicken, die sollen euch kinderlos machen und es soll Pest und Blutvergießen bei dir umgehen und ich will das Schwert über dich bringen. Auch hier wiederum diese Kategorie dieser vier verschiedenen Strafen, auch in Jeremia, Kapitel 15. Jeremia 15, die Verse 2 bis 3. Und wenn sie zu dir sagen, was sollen wir tun oder wo sollen wir hin, dann antworte ihnen, so spricht der Herr, wer dem Tod gehört, zum Tod, wer dem Schwert, zum Schwert, wer dem Hunger, zum Hunger, wer der Gefangenschaft, in die Gefangenschaft. Denn ich will sie heimsuchen mit vielerlei Plagen. Mit viererlei Plagen, spricht der Herr, mit dem Schwert, dass sie getötet werden, mit Hunden, die sie fortschleifen sollen, mit den Vögeln des Himmels und mit den Tieren des Feldes, dass sie gefressen und vertilgt werden sollen. Auch hier wiederum werden wilde Tiere erwähnt. Nun, das kann auf verschiedene Weise verstanden werden. Ganz buchstäblich, wenn es zu kriegerischen Situationen kommt, wo dann Menschen ausgemerzt werden, dann übernehmen wilde Tiere das Terrain sozusagen. Aber natürlich auch durch Krankheiten und Seuchen, die durch Tiere, Bakterien und so weiter übertragen werden. Ratten zum Beispiel sind dafür bekannt. Auch sogar Eichhörnchen und andere, die eben schlimme Krankheiten übertragen können an andere. Eine Konsequenz von Krieg, der vielfach eine Konsequenz ist von Verführung und sodann von Hunger und sodann von Seuchen und Pestilenz. Nun, wenn wir uns jetzt wieder Matthäus zuwenden, dann spricht Christus über etwas Weiteres. Nachdem diese vier apokalyptischen Reiter begonnen haben zu reiten, wir dürfen Folgendes jetzt nicht missverstehen. Die werden zwar irgendwann beginnen zu reiten, aber sie werden natürlich weiter reiten. Wenn jetzt dieses neue Ereignis, von dem Christus hier spricht, eintreffen wird, haben die nicht aufgehört zu reiten. Die werden reiten bis hin zur Wiederkunft Christi. Von daher kann man auch die Zahlen, die hier gegeben werden, möglicherweise besser verstehen. Aber in Matthäus Kapitel 24 und Vers 9, nachdem er gesagt hat, wenn diese vier Reiter geritten sind, das ist der Anfang der Wehen in Vers 8, da sagt er in Vers 9, dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten. Nun, einige Übersetzungen, wie zum Beispiel auch die Lutherbibel 2009, schreiben hier, sie werden euch der Trübsal überantworten. Deswegen sprechen wir auch von der großen Trübsal. Sie werden euch der Trübsal überantworten und euch töten. Wer ist hier angesprochen? Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Es geht hier um Christen, um wahre Christen, um die Jünger Christi. die werden in die große Trübsal kommen. Viele von ihnen. Nun, einige werden an einem sogenannten Ort der Sicherheit sein. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Die werden beschützt werden. Aber dieser Ort der Sicherheit ist hier auf Erden. Er ist nicht irgendwo im Himmel. Von einer heimlichen Entrückung wird nirgendwo etwas gesagt in der Bibel. Es geht hier um eine Sicherheit auf Erden. Entweder am Ort der Sicherheit oder später dann werden 144.000, die große Menge, beschützt werden vor den Plagen des Herrn, die auch vor der Wiederkunft Christi noch stattfinden werden. Allerdings werden die nicht am Ort der Sicherheit sein. Aber viele werden durch die große Trübsal müssen. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Er sagt dann in Vers 10, denn werden viele zu Fall kommen. Dann werden viele zu Fall kommen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Es geht hier um Menschen in der Kirche Gottes. Es geht hier um wahre Christen. Die werden zu Fall kommen, die werden abfallen. Und die werden sich dann untereinander hassen und verraten. Die werden dann andere denunzieren, vielleicht um ihr Leben auch zu retten. Es geht hier um eine Christenverfolgung, um ein Martyrium. Und einige werden das durchstehen und andere nicht. Und es heißt hier, und es werden sich viele falsche Propheten erheben zu dem Zeitpunkt wiederum. Und werden viele verführen, die werden vielleicht sagen, ja, eure Verwandten, die nach wie vor diese schrecklichen Gesetze da halten, wie dieses Sabbatgebot, dieses jüdische Gesetz und so weiter, die sind ja alle total verblendet, die müssen wir ja gewaltsam bekehren. Und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, die Gesetzesübertretung, welche Gesetzesübertretung ist hier gemeint? Es geht hier nicht unbedingt um menschliche Gesetze. Im Gegenteil, viele werden diese menschlichen Gesetze halten, die sich gegen Gottes Gesetze richten. Es geht um die Gesetze Gottes. Weil man mehr und mehr darum bemüht ist, die Gesetze Gottes zu brechen, weil die Missachtung des Gesetzes Gottes überhand nehmen wird, da wird die Liebe in vielen erkalten, in vielen. Von wem ist hier die Rede? Es geht hier um die wahren Christen. Und die Liebe, von der hier die Rede ist, ist das Wort Agape, es ist die Liebe Gottes. Und die haben die Liebe Gottes erhalten. Aber dann wird die erkalten, man wird sie nicht mehr benutzen. Man wird Gott nicht mehr insoweit ihm gestatten, seine Liebe in unserem Leben auszuführen. Und dann sagt er aber, wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig, der wird gerettet werden. Es geht hier auch um geistliches Überleben, aber natürlich sogar auch um physisches Überleben, aber auch um geistliches Überleben. Einige, die werden nicht beharren bis ans Ende, die werden abfallen, wie wir ja gerade gelesen haben. Und was ist der Zusammenhang auch hier? Vers 14, wiederum, es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der Welt, in der ganzen Welt zum Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Das Zeichen, was Christus gab. Aber dieses Zeichen steht in unmittelbarem Zusammenhang mit einem Abfall, der hier beschrieben wird. In Vers 21, Matthäus 24 und Vers 21. Denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, sagt er hier. Eine große Trübsal, wie der Luther 2009 sagt. Wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt, bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Und dann sagt er etwas sehr Bedeutungsvolles in Vers 22. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Vielleicht auch in dem Sinne, dass Christus weiß, man kann auch nur die Menschen bis zu einem gewissen Grade prüfen. Denn was sagt er? Er sagt, es hat noch keine Prüfung euch erfasst oder keine Versuchung ist über euch gekommen, die ihr nicht ertragen könnt. Aber wenn es dazu kommen würde, Gott würde einen Ausweg schaffen, einen Ausgang, sodass ihr sie ertragen könnt. Es wird eine solche Zeit der Verführung sein, dass, wie ich ja gerade gelesen habe, einige, viele sogar abfallen werden, aber selbst die nicht abfallen, wo es möglich ist, heißt es hier, hatten wir gerade gelesen, wo immer es möglich ist, könnte auch eine solche Verführung zum Abfall führen. Also man muss aufpassen. Und heute ist der Zeitpunkt, sich zu vergewissern, dass das, was wir glauben, der Wahrheit der Bibel entspricht, sodass wir nicht erst in die Situation gelangen, wenn es dann vielleicht zu spät ist für einige. In Markus Kapitel 13, eine weitere Parallelstelle, da lesen wir auch etwas über diese Christenverfolgung. Es geht hier um die Christenverfolgung, Markus 13 und in Vers 11. Zunächst sagt er in Vers 10, wie wir eben gelesen haben, das Evangelium muss zuvor gepredigt werden unter allen Völkern. Und wenn sie euch hinführen und überantworten werden, So sorgt euch nicht vorher, was ihr reden sollt, denn was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn ihr seid es nicht, die da reden, sondern der Heilige Geist. Es geht also offensichtlich hier wiederum um wahre Christen. Und es wird ein Bruder den anderen zum Tode überantworten und der Vater das Kind. Und die Kinder werden sich empören gegen die Eltern und werden sie zu Tode bringen. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen. Ganz eindeutig geht es hier um wahre Christen. Und wer beharrt bis ans Ende, der wird selig. Der wird gerettet. Der wird selig. Lukas 11 oder vielmehr Lukas 21, eine weitere Stelle. Lukas 21 und lesen wir angefangen in Vers 11. Lukas 21 und in Vers 11. Es werden geschehen große Erdbeben hier und dort, Hungersnöte und Seuchen. Und jetzt wird hier etwas weiteres erwähnt. Aber schauen Sie, es scheint so, dass dies noch vor der großen Trübsal dieser Bedrängnis geschehen wird. Und auch werden Schrecknisse und vom Himmel her große Zeichen geschehen. Und es heißt hier in der Lutherbibel 2009, schreckliche Dinge und große Zeichen vom Himmel werden geschehen. Nun, es kann dies bereits schon ein Hinweis sein auf die große Trübsal, denn in Vers 12 geht es weiter zu sagen, aber vor diesem allen werden sie Hand an euch legen. Vielleicht ist das hier auch zeitlich zu verstehen, aber es kann durchaus eben auch so zu verstehen sein, dass Christus sagt, vor allem, also vor allem Wichtigen hier, das ist etwas, was man begreifen muss. Aber es könnte durchaus sein, dass bereits schon vor der großen Trübsal gewisse Zeichen, schreckliche Dinge am Himmel geschehen werden. Nun, das geht hier nicht um irgendwelche Mondfinsternisse oder Sonnenfinsternisse oder sowas in der Art. Der Mond, der wird irgendwo jetzt eine andere Farbe annehmen, scheinbar durch die Lichteinwirkung. Nein, es wird um große Zeichen, schreckliche Dinge gehen. Darauf sollte man auch achten. Auf jeden Fall werden die später, nachdem die große Trübsal begonnen hat, in großer, katastrophaler Weise geschehen. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Aber diese Christenverfolgung, auf die wir jetzt eingegangen sind, dann lesen wir zunächst einmal weiter in Vers 12, in Lukas 21, Vers 12. Aber vor diesem allen werden sie Hand an euch legen, euch verfolgen, werden euch überantworten, den Synagogen oder auch den religiösen Gebäuden, Gefängnissen, euch für Könige und Statthalter führen, um meines Namens willen. Das wird euch widerfahren zu einem Zeugnis, und so nehmt nun zu Herzen, dass ihr euch nicht sorgt, wie ihr euch verteidigen sollt, denn ich will euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht widerstehen noch widersprechen können. Und ihr werdet aber verraten werden von Eltern und Geschwistern, Verwandten und Freunden, und sie werden einige von euch zu Tode bringen. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen. Und das ist die Erklärung, warum es dann zu solchen gewaltigen Christenverfolgungen der wahren Christen kommen wird. Nun, andere werden auch verfolgt werden, ohne Zweifel. Aber es geht hier hauptsächlich um wahre Christen. Die werden gehasst werden von jedermann. Die unterstellen sich nicht dem Diktat der Oberherrschaft gewisser christlicher Führer und Organisationen. Die wollen nicht Teil sein dieser Bewegung. Die wollen anders sein. Die werden gehasst werden, um des Namens Christi willen von jedermann. Er sagt aber, kein Haar von eurem Haupte soll verloren gehen. Seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen. Es geht hier nicht nur um das physische Leben, es geht hier um das geistliche Leben. Man muss auch standhaft sein, auch um insoweit nicht abzufallen. Schauen Sie, es geht hier um Christenverfolgung. Und diese Christenverfolgung, die wird in Offenbarung 6 beschrieben. Nun, wir hatten gerade von den 4 apokalyptischen Reitern gelesen. Den ersten 4 Siegeln dieses Buches, dieser Schriftrolle, die Christus, das Lamm, öffnete. Jetzt kommen wir zu dem 5. Siegel. Offenbarung 6 und Vers 9. Und als es das 5. Siegel auftat, siehe, da sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren, um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Und sie schrien mit großer Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und ihnen wurde gegeben, an ihm jeden ein weißes Gewand, und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen müssten noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazu kämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten wie sie. Es geht hier um das Martyrium von wahren Christen. Das hatte bereits schon in den Zeiten des Paulus und so weiter den Anfang genommen. Das würde aber die gesamte Zeit über, wo es das wahre Christentum gab, entstehen und beibehalten werden, aber es würde zunehmen, wiederum wie die vier apokalyptischen Reiter zunehmen würden, diese Symbole, die da beschrieben werden. Genau das Gleiche hier. Nun, das sind Symbole. Das ist eine symbolische Darstellung. Einige sagen, ah ja, das bedeutet dann also, dass die Seelen nun tatsächlich leben. Das sind unsterbliche Seelen, die leben weiter. Die ruhen alle vor dem Altar. Die ganzen 2000 Jahre hindurch mussten die vor dem Altar ruhen. Und Gott sagt, die müssen sogar noch weiter ruhen, bis die anderen auch getötet sind. Nein, Ruhe, das ist die Stille des Todes. Der Mensch, wenn er stirbt, dann ist er tot ohne Bewusstsein. Er schläft, wie uns die Bibel immer und immer wieder sagt. Und dann wird er auferweckt werden müssen. Wenn es ein Christ war, der gestorben ist, der den Heiligen Geist hatte, wird er zu ewigem Leben auferweckt werden. Wann? Wenn Jesus Christus zurückkommt in der ersten Auferstehung. Andere, die gestorben sind, ohne berufen worden zu sein, ohne den Heiligen Geist erlangt zu haben, die werden auferweckt werden, auch später, in dem sogenannten großen weißen Throngericht, der sogenannten zweiten Auferstehung, zu einem physischen Leben, einer physischen Existenz, werden dann für ungefähr 100 Jahre, wie die Bibel andeutet, die Gelegenheit haben, sich für Christus zu entscheiden, für den wahren Weg sich zu entscheiden. Sie werden dann auch bereuen, sie werden dann auch, wie auch heute das der Fall ist bei uns, den Heiligen Geist erlangen und werden dann, wenn sie sich qualifizieren, wie wir uns heute qualifizieren müssen, ebenfalls in das Reich Gottes eingehen können. Gott ist nicht unfair, er gibt jedem die gleiche Chance zu seiner Zeit. Und Gott weiß auch, wann er wen berufen will. Und soll für einige, wenn er sie heute berufen würde, das würden die nicht packen, das wusste Gott von vornherein. Wenn er sie und mich beruft heute und wenn er uns den Heiligen Geist schenkt, weiß er, dass wir es schaffen können. Natürlich können wir diejenigen sein, die dann diesen Berufungsweg abbrechen. Gott wird ihn nicht abbrechen, wenn wir bereit sind, weiter diesen Weg zu gehen. Aber schauen Sie, es geht hier um eine religiöse Verfolgung, ein Martyrium von wahren Christen. In der Endzeit, wie ich sagte, wird es zu einer Christenverfolgung noch einmal kommen. Wir werden gehasst werden von allen Völkern. Das hat es eigentlich bislang noch nicht so gegeben, dass alle Völker wahre Christen hassen werden. Nun, in gewisser Weise gab es schon diesen Hass wahren Christen gegenüber, wenn man sich die Geschichte des Christentums, des wahren Christentums anschaut. Die Bibel spricht ja über sieben Zeiten oder Äras in der Kirchengeschichte. Und nebenbei gesagt, wenn Sie da irgendwelche weitere Informationen möchten, auch was diese sieben Kirchenäras angeht und vieles andere mehr, wir haben eine kostenlose Broschüre veröffentlicht, steht das in der Bibel, die Mysterien im Buch der Offenbarung. Die Mysterien im Buch der Offenbarung. Und diese kostenlose Broschüre, die ich hier vor mir liegen habe und Ihnen zeige, die geht auch auf diese Kirchenäras ein. Und auch wie die wahre Kirche Gottes die gesamten Jahrhunderte hindurch überlebt hat. Denn Christus hat ja auch gesagt, die Pforten der Hölle werden die Kirche nicht zerstören können. Sie würde existieren die ganze Zeit hindurch bis hin zu seiner Wiederkunft. Aber das Evangelium vom Reich Gottes wurde seit dem ersten Jahrhundert nicht mehr aller Welt zu einem Zeugnis verkündigt. Das war ja das Zeichen, dass das wieder geschehen würde, kurz bevor Christus zurückkommt. Aber wichtig ist auch zu begreifen, dass diese religiöse Christenverfolgung durch eine Organisation, will ich einmal sagen, eine Macht, durchgeführt werden wird, die in der Bibel klar und deutlich beschrieben wird. Und es wird eine Kollaboration sein zwischen Kirche und Staat, wie das auch in der Vergangenheit vielfach der Fall war, wo sowohl Kirche als auch Staat zusammen gewisse Minoritäten innerhalb der Christenheit verfolgt haben, weil die sich nicht den Diktaten der Kirche und des Staates unterwerfen wollten. Wenn wir uns Offenbarung 13 kurz anschauen, und das wäre jetzt eine Predigt für sich, aber ich möchte Ihnen ja heute und auch in künftigen Predigten jetzt, die kommen werden, einen Überblick geben über die Geschehnisse, die dann hindeuten auf die Wiederkunft Christi. Ich meine, manchmal ist es so, dass man so viele Bäume sich anschaut, aber dann dabei vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht. Es geht mir heute um den Wald, es geht mir heute so um diesen Baumstamm, nicht unbedingt um die Äste und die Zweige und die Blätter, sondern es geht mir um den Baumstamm, es geht mir um diese Aussagen von Christus, die hindeuten bis letztlich zu seiner Wiederkunft. Aber in Offenbarung 13, da wird eine Macht beschrieben, zunächst einmal in den Versen 1 bis 3, die verantwortlich sein wird für die Christenverfolgung. Er sagt hier, Johannes in dieser Vision, ich sah ein Tier aus dem Meer steigen. Das hatte 10 Hörner und 7 Häupter. Und auf seinen Hörnern 10 Kronen. Auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther. Und seine Füße wie Bärenfüße. Und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache, Satan der Teufel, der gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und dieses Tier bezieht sich auf eine Organisation, eine Herrschaft, ein Königreich, aber eben auch auf den Führer, sagen wir einmal, dieses Königreiches, diesen König. Und diese Stellen hier, wenn Sie die jetzt mit Daniel, mit dem Buch Daniel vergleichen, dann werden Sie feststellen, dass auch im Buch Daniel zunächst einmal 4 Königreiche beschrieben werden und die werden mit einem Panther verglichen, mit Bären verglichen, mit Löwen verglichen. Und dann einem vierten Reich mit 10 Hörnern. Und alles das, was wir hier sehen, in der Offenbarung, Kapitel 13, das ist eine Zusammenfassung dieses Reiches. Denn da, als Johannes jetzt dies sah, da gab es nur noch eines. Und zwar war es das Römische Reich, das gefallen war oder würde, aber die tödliche Wunde würde geheilt werden. Vers 3. Ich sah einen seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet, und seine tödliche Wunde wurde heil. Und wenn Sie zum Buch Daniel zurückkehren, dann würden Sie über das Babylonische Reich lesen, über das Medo-Persische Reich, das Griechische Reich und dann das Römische Reich. Das waren die 4 Reiche. Und dieses Römische Reich, das würde auch durch diese 10 Hörner hier symbolisiert, 10-mal auferweckt werden, 10-mal wiederbelebt werden. Dieses Heilige Römische Reich deutscher Nation wurde es zum Beispiel genannt unter Otto dem Großen. Dieses Heilige Römische Reich, das Karl der Große zunächst einmal auch dann in Bewegung brachte wieder. Aber auch vorher gab es bereits schon das Römische Reich, das war dann noch nicht unbedingt heilig, wurde nicht heilig genannt. Es wurde erst unter Justinian zu einem in Anführungszeichen Heiligen Reich. Warum? Weil es nun eine Kollaboration war zwischen Kirche und Staat. Und auch die Kirche, diese kirchliche Organisation, die dann mit dem Römischen Reich zusammenarbeiten würde, die würde dann 7-mal auferstehen, denn die ersten 3 Male des Römischen Reiches, da war sie noch nicht insoweit am Funktionieren, hatte noch nicht diese Kollaboration erreicht. Aber ich sagte ja, diese Christenverfolgung, die wird in der Tat durch diese Organisation, diese beiden Gruppen durchgeführt werden, denn was lesen wir in Vers 5? Es wurde ihm ein Maul gegeben, zu reden große Dinge und Lästerungen, und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun, 42 Monate lang, 3,5 Jahre. Ganz eindeutig geht es hier um den Zeitpunkt, wenn die große Trübsal beginnt. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und seine Hütte und die im Himmel wohnen. Und es wurde ihm gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Macht gegeben über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen. Hier wird wiederum diese Christenverfolgung beschrieben. Aber wie ich sagte, es wird eine Kollaboration sein. Es gibt viele Stellen, die dies zeigen, aber ich möchte kurz Offenbarung 17 hier ansprechen. In Offenbarung 17 wird nämlich hier diese Kollaboration zwischen Kirche und Staat näher beschrieben. Da wird nämlich etwas gesagt über eine Frau, die auf einem Tier sitzt. Die Frau, eine Kirche, die sitzt auf dem Tier im Hinblick auf die letzten 7 Auferstehungen des ehemaligen Römischen Reiches. Und es heißt, die 7 Häupter, denn dieses Tier hat 7 Häupter, das sind 7 Berge. Sie lesen dies in Vers 9. Nun, es wird auch vielfach mit 7 Hügeln beschrieben, denn Rom ist ja, wie wir wissen, auf 7 Hügeln erbaut. Aber dieses Tier hat auch 10 Hörner. Aber diese 10 Hörner sind anders als die in Offenbarung 13. Denn diese 10 Hörner in Offenbarung 17, die werden simultan existieren. Zur Endzeit. Das heißt nämlich, die 10 Hörner, Vers 12, die du gesehen hast, das sind Könige, 10 Könige, die ihr Reich noch nicht empfangen haben. Aber die Könige werden sie für eine Stunde Macht empfangen, zusammen mit dem Tier. Das Tier hier bezieht sich auf einen charismatischen, politischen, religiösen oder vielmehr nicht religiösen, aber politischen, militärischen Führer. Und diese 10 Könige, diese 10 Nationen in Europa, die werden sich zusammentun. Man könnte von einem Kerneuropa sprechen oder auch von einem Europa mit zwei Geschwindigkeiten. Und die werden dann einem charismatischen militärischen Führer ihre Macht geben. Und die werden dann zusammen mit dem Tier für eine Stunde herrschen. Aber eine Stunde ist eine sehr kurze Zeit, wie wir eben gelesen haben, scheinbar 3,5 Jahre, vielleicht etwas kürzer. Darauf werden wir auch noch eingehen. Aber diese Frau, die sitzt ja auf dem Tier. Und diese Frau, die wird wie folgt beschrieben. Schauen wir uns dies an, damit wir begreifen, wer diese Frau ist. Einige sagen ja, das ist der Islam. Nun, die Frau, die saß bereits schon auf den letzten 6 der 7 Auferstehungen. Da gab es den Islam insoweit noch gar nicht, indem da keine Kollaboration stattgefunden hatte zwischen dem Islam und der europäischen Macht. Nein, es geht hier um etwas ganz anderes. Es heißt hier in Vers 4 auf Offenbarung 17, die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach, geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen, hatte in ihrer Hand einen goldenen Becher, voll von Gräueln, die Unreinheit ihrer Hurerei, und auf ihrer Stirn war geschrieben mein Name, ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Hurer oder auch der Huren und aller Gräuel auf Erden. Aber auch diese Frau hat etwas zu tun mit der Christenverfolgung. In Vers 6 heißt es, sie sei die Frau betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Schauen Sie, es geht hier um diese Christenverfolgung. Diese Christenverfolgung wird in der Tat durch diese Mächte, die sich noch nicht in der letzten Auferstehung etabliert haben, aber sie sind dabei, sich zu etablieren, durchgeführt werden. In Offenbarung Kapitel 13 lesen wir noch einmal etwas über dieses Tier und diese Kollaboration. Und wie ich sagte, das Wort Tier kann sich auf die Macht beziehen, auf die jeweilige europäische Macht, die dann existieren wird. Und sie kann sich eben auch auf den Führer dieser Macht beziehen. Und wie ich bereits schon erwähnt habe, die Auferstehungen des ehemaligen Römischen Reiches, 9 von den 10 sind bereits erfolgt. Und auch das haben wir in unseren Broschüren über das Buch der Offenbarung und sogar auch über die Auferstehungen des ehemaligen Römischen Reiches klar und deutlich bewiesen. Aber die letzte Auferstehung steht unmittelbar bevor. Und dann heißt es hier in Vers 13 über diese religiöse Macht und diesen religiösen Führer, diesen falschen Propheten, wie er auch genannt wird, und es tut große Zeichen, sodass auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den Augen der Menschen und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist. Also hier wiederum auch diese Verführung. Und dann wird auch gleich deutlich gesagt, dass jemand, der dann das Mahlzeichen des Tieres und den Namen des Tieres und so weiter nicht annimmt, der wird nicht überleben können. Es heißt in Vers 16, und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen, Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Nun, das geschieht, wie ich sagte, hauptsächlich während der großen Trübsal, nachdem bereits schon diese schrecklichen Hungersnöte und Seuchen stattfinden. Da sucht man ohnehin schon, was man da noch essen kann, was man noch trinken kann, was man dann noch erwerben kann durch Kauf und Verkauf. Stellen Sie sich einmal vor, wie das sein wird, wenn dann diese Menschen, die sich dieses Zeichen nicht, und das ist natürlich auch symbolisch zu sehen, annehmen, auf ihre Hand, ihre Stirn, was dann mit denen geschehen wird. Und dieses Mahlzeichen, ganz kurz gesagt, ist kein Mikrochip oder irgendwas in der Art. Es ist dies eine symbolische Beschreibung für Menschen, um es plastisch auszudrücken, die sich gegen Gottes Gesetze gewendet haben. Vielfach hat die Hand und die Stirn etwas zu tun, was man arbeitet, wie man arbeitet, wie man lebt. Man hat zum Beispiel das Gebot von Gott erhalten, am wöchentlichen Sabbat nicht zu arbeiten, an den wöchentlichen und den jährlichen heiligen Tagen Gottes nicht zu arbeiten. Und der Mensch hat das umgekehrt und gesagt, an den Tagen könnt ihr ruhig arbeiten, vielleicht auch müsst ihr demnächst arbeiten. Man spricht immer mehr von der 6-Tage-Woche, der 6-Tage-Werkwoche. Aber am Sonntag dürft ihr nicht arbeiten. Okay, aber der Sonntag ist nun in der Tat ein Tag, von dem Gott keineswegs sagt, dass man ihn heilig halten soll. Und das Gleiche gilt für die jährlichen Feiertage Gottes, wie zum Beispiel das Laubhüttenfest und den Versöhnungstag, das Posaunenfest und so weiter und so fort. Und es wird ja heute auch von der Christenheit in keinster Weise mehr wahrgenommen, aber man hat das ersetzt durch Tage wie zum Beispiel Weihnachten und Ostern. Und das sind alles Tage, die nicht aus der Bibel stammen. Und wenn Sie da auch irgendwelche Fragen haben sollten, wir haben auch eine Broschüre vorbereitet und die können Sie gerne erhalten von uns über das Weihnachtsfest. Wussten Sie, wo das eigentlich herkommt? Und wussten Sie, was die Bibel dazu sagt? Aber schauen Sie, alles dies wird geschehen und es wird eine religiöse Verfolgung sein. Aber es geht mir heute auch darum, jetzt zum Abschluss der heutigen Predigt Ihnen zu zeigen, dass es nicht nur um eine religiöse Verführung geht und eine religiöse Verfolgung geht, sondern es geht eben auch um eine Verfolgung von Nationen. Schauen Sie, die große Trübsal, wie wir eben jetzt gesehen haben, die bezieht sich in der Tat auf eine religiöse Christenverfolgung. Mit anderen Worten, eine Verfolgung von geistlichen Israeliten. Denn wir als wahre Christen müssen geistliche Israeliten sein. Aber es geht eben auch um eine Verfolgung von physischen Israeliten. Und ich meine jetzt nicht nur Juden. Denn das Haus Israel, was heute ja noch existieren muss, irgendwo die Nachfahren des Haus Israel, war etwas ganz anderes als das Haus Juda. Das Haus Juda, das waren die Juden. Und die leben heute natürlich vielfach im Staat Israel. Für eine gewisse Zeit lang gab es viele Juden auch außerhalb des Staates Israel. Die gibt es heute auch noch, aber mehr scheinbar leben heute im Staat Israel, die Juden sind, als diejenigen, die außerhalb Judas oder des Hauses Israel, des Staates Israel leben. Aber es gibt eben viele Nachfahren des Hauses Israel. Die gingen in die Verbannung durch die Assyrer. Die sind nie zurückgekehrt zum gelobten Land. Die leben heute irgendwo noch. Wir müssen natürlich wissen, wo, um verstehen zu können, gegen wen sich diese Verfolgung in der großen Trübsal richten wird. Schauen Sie, die große Trübsal wird mit dem Zorn Satans beschrieben. Satan hat einen großen Zorn. Er weiß, dass seine Zeit kurz ist. Und er wird diesen Zorn entladen. Und wir müssen verstehen, dass wenn es um diese Macht geht, über die wir gerade gesprochen haben, diese religiöse, politische, militärische Macht, die wird mit dem Tier beschrieben, sowohl die Macht als auch das Individuum, dieser letztendliche militärische, politische Führer. Der wird auch das Tier genannt, aber er wird auch anders beschrieben in der Bibel. Er wird beschrieben zum Beispiel als der König von Assyrien. Wussten Sie das? Und er wird auch beschrieben, im Buch Daniel, als der König des Nordens. Das ist immer die gleiche Persönlichkeit. Dieses Tier ist der König des Nordens und er ist der König von Assyrien. Ich möchte kurz hier einmal Hosea Kapitel 5 aufschlagen. Hosea Kapitel 5 und lesen wir Vers 13. Hosea 5 und Vers 13. Als Ephraim, nun Ephraim war eine der führenden Völker, sagen wir einmal, Stämme des alten Hauses Israel. Ephraim und Manasse, die waren mehr oder weniger so die Führer. Also hier Ephraim kann auch sehr wohl eine Bezeichnung sein für die gesamten Nachfahren des Hauses Israel. Diese Prophezeiung hier in Hosea, die ist eine Endzeitprophezeiung. Da heißt es, als Ephraim seine Krankheit sah und Juda sein Geschwür, also klar und deutlich eine Unterscheidung hier, da zog Ephraim hin nach Assur und schickte zum Großkönig. Aber der kann euch nicht heilen, noch euer Geschwür entfernen. Es heißt hier Großkönig. Nun, im Hebräischen steht das Wort König Jareb. Das wird hier mit groß übersetzt. Eine Interpretation. Jareb, natürlich, die Lutherbibel 2009 hat schon etwas von Größe an sich in diesem Sinne. Wir sprechen ja auch von Karl dem Großen und Otto dem Großen. Aber es ist eben der König Jareb. Und Jareb heißt auch so viel wie Streiter, ein streitsüchtiger Führer und Herrscher. Und Assur wird hier in Verbindung gebracht mit dem König Jareb. Denn es ist in der Tat der König von Assyrien, dieser zukünftige Herrscher von Assyrien. Nun, Sie müssen wissen, wer Assyrien heute ist. Und einige meinen ja, das ist Irak. Ja, natürlich, es gibt da noch gewisse Nachfahren von Assyrern, die im Irak leben mögen, aber darum geht es hier keineswegs. Die meisten der Nachfahren des alten Assyrien finden sich heute in Deutschland und Österreich. Und auch hier haben wir eine Broschüre über Deutschland in der Prophezeiung, die das deutlich macht. Es geht hier wiederum um diesen König Jareb und er wird in vielen Stellen auch beschrieben. Aber es geht eben auch um diesen König von Assyrien Und er wird auch in vielen Stellen beschrieben. Und ich möchte kurz eine Stelle vorlesen in Jesaja. In Jesaja Kapitel 10. Und dieser König von Assyrien ist in der Tat das Tier, das letztendliche Tier aus dem Buch der Offenbarung. Deswegen ist es wichtig zu begreifen, dass wenn wir nach dem Tier Ausschau halten, nach diesem letzten Herrscher in Europa, der sich noch nicht manifestiert hat, nebenbei gesagt, noch nicht kenntlich gemacht hat, wir wissen noch nicht, wer es ist, es ist dies ein Mann. Nun, der muss aus Deutschland oder Österreich kommen, der muss sogar über Deutschland und Österreich herrschen, es ist ja der König von Assyrien. Und wenn man auf andere Nationen blickt, auf andere Abstammungen, dann schaut man in die falsche Richtung. In Jesaja Kapitel 10, da sagt er angefangen Vers 5, wehe Assur, der Rute meines Zornes und im Stecken meines Grimmes. Und dann sagt er in Vers 12, wenn aber der Herr all sein Werk ausgerichtet hat auf dem Berge Zion und zu Jerusalem, wird er sprechen, ich will heimsuchen die Frucht des Hochmuts des Königs von Assyrien. Und den Stolz seiner hoffärtigen Augen. Und dann wird über das Schicksal dieses zukünftigen Königs von Assyrien, dieses König Jarebs, dieses König des Nordens, des Tieres, geschrieben. Und das Schicksal ist immer das gleiche. Das heißt im Daniel, er wird sein Ende finden, niemand wird ihm helfen. Im Buch von Jesaja heißt es klar und deutlich, dass er umkommen wird. Die Feuergrube ist für ihn bereitet, ohne das Zutun von Menschenhand. Nicht durch ein menschliches Schwert. In dem Buch der Offenbarung lesen wir was über das Tier. Er wird in den feurigen Pfuhl geworfen werden. Immer das Gleiche, die gleiche Zukunft. Schauen Sie, dieser Krieg, der ist auch Teil der großen Trübsal. Und es geht, wie gesagt, eben nicht nur um eine Christenverfolgung. Die wird zum gleichen Zeitpunkt stattfinden, wie die Verfolgung, könnte man sagen, Satans im Hinblick auf die Nationen, die Nachfahren sind des Hauses Israel und Juda. Nun, Gott lässt das zu, denn Gott ist keineswegs erfreut über den Lebenswandel dieser Menschen heute und in der nahen Zukunft. Matthäus 24, Vers 15, da wird nämlich gesagt, wenn ihr nun sehen werdet den Gräuel der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, als dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist, und so weiter und so fort. Es geht hier um eine physische Verfolgung, ein physischer Krieg. Wir lesen auch in Markus 13. Ich meine jetzt ein physischer Krieg gegen physische Nationen, nicht nur geistliche Israeliten. Markus 13, wiederum Vers 14, wenn ihr aber sehen werdet den Gräuel der Verwüstung stehen, wo er nicht soll, wer es liest, der merke auf, als dann, wer in Judäa ist, der fliehe auf die Berge. Vers 19 wiederum, ist, in diesen Tagen wird eine solche Bedrängnis sein, eine große Trübsal, wie sie nie gewesen ist bis jetzt, von Anfang der Schöpfung, die Gott geschaffen hat und auch nicht wieder werden wird. Und wenn der Herr diese Tage nicht verkürzt hätte, da würde kein Mensch gerettet werden. Alles dies geht hier auch um einen Krieg, was deutlich wird, ganz deutlich wird, in Lukas 21. Lukas 21 und lesen wir angefangen Vers 20. Lukas 21 und Vers 20. Wenn ihr aber sehen werdet, dass Jerusalem von einem Heer belagert wird, darum geht es jetzt. Es geht hier darum, dass dieses Tier, diese europäische Macht, letztendlich Jerusalem belagern wird. Nun, Jerusalem ist oft belagert worden, aber es geht hier um eine endzeitliche Prophezeiung. Und wenn das geschehen wird, und im Zusammenhang wird der Gräuel der Verwüstung genannt, der an heiliger Stätte stehen wird. Und wenn ihr aber sehen werdet, dass Jerusalem von einem Heer belagert wird, dann erkennt, dass eine Verwüstung nahe herbeigekommen ist. Vers 23, wehe den Schwangeren, den Stillenden in jenen Tagen, denn es wird große Not sein auf Erden und Zorn über dieses Volk kommen. Das ist der Zorn Satans, der sich hier gegen Juda wendet, aber eben nicht nur alleine gegen Juda, auch gegen die Nachfahren des Hauses Israel. Und sie werden fallen, Vers 24, durch die Schärfe des Schwertes, gefangen weggeführt werden unter alle Völker. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Das ist der Zusammenhang der großen Trübsal. Der Vers 25 dann spricht von den himmlischen Zeichen, auf die wir dann in der nächsten Predigt zu sprechen kommen werden. Es ist der Zorn Satans gegen das physische und das geistliche Israel. Und dieser Krieg gegen das physische Israel, sowohl Juda als auch die Nachfahren des Hauses Israel, die modernen Nachfahren, der wird mit Nuklearwaffen geführt werden. Auch das wird deutlich in vielen Stellen. Es wird dieser dritte Weltkrieg sein, von dem ich eben sprach. Und er wird seinen Anfang nehmen in einem Krieg gegen die Nachfahren, die modernen Nachfahren des Hauses Israel und dann auch die Belagerung von Jerusalem. Das Tier und der falsche Prophet, von dem ich eben sprach, die werden zusammen ihr Hauptquartier in Jerusalem aufschlagen, werden dort dann sein, wenn Jerusalem belagert wird, während der Zeit der großen Trübsal, dieser 3,5 Jahre oder vielleicht ein wenig kürzer. In Ezekiel Kapitel 6 und in Vers 6, Ezekiel 6 und Vers 6, da lesen wir Folgendes. Überall, wo ihr wohnt, da sollen die Städte verwüstet und die Opferhöhen zur Einöde werden. Überall, wo ihr wohnt, sollen die Städte verwüstet werden. Das hat es vorher nie gegeben, konnte es vorher nie geben. Das kann es heute allerdings geben, aufgrund dieser Massenvernichtungswaffen, die wir heute besitzen. Ezekiel 35, Ezekiel 35 und Vers 4. Auch hier wiederum, ich will deine Städte öde machen, dass du zur Wüste werden sollst. Und du sollst erfahren, dass ich der Herr bin. An wen richtet sich Ezekiel? An die modernen Nachfahren des Hauses Israel, deren Vernichtung prophezeit ist. Nun, einige werden überleben. Einige werden in die Gefangenschaft geführt werden, aber viele werden sterben und die großen Städte ganz besonders werden vernichtet werden. Städte wie New York, Los Angeles, Chicago, London. Damit habe ich Ihnen bereits schon angedeutet, wo man heute die Nachfahren des Hauses Israel finden kann. Interessant ist auch der Zeitpunkt. In Hosea Kapitel 5. Hosea Kapitel 5. Und lesen wir Vers 5. Hosea 5 und Vers 5. Wieder Israel zeugt seine Hoffart. Israel und Ephraim straucheln durch ihre Schuld. Auch Juda soll oder ist mit ihnen gestrauchelt. Die Lutherbibel 2009 übersetzt, Israel und Ephraim fallen aufgrund ihrer eigenen Schuld. Auch Juda wird mit ihnen fallen. Schauen Sie, der Zeitpunkt wiederum, die große Trübsal und das Tier und der falsche Prophet, diese religiöse und politische, militärische Macht, die werden diese große Trübsal in Gang bringen, dadurch, dass sie zunächst einmal einen Krieg gegen Amerika, Großbritannien, Kanada, vielleicht auch Australien, Neuseeland anzetteln werden. Und natürlich auch den Staat Israel. Und die werden zusammenfallen, wie es heißt. Zum ungefähr gleichen Zeitpunkt wird dieser Krieg durchgeführt werden. Zum gleichen Zeitpunkt, wenn auch die Christenverfolgung stattfinden wird. Alles dies ist die sogenannte große Trübsal, von der Christus hier spricht, vor der Christus hier warnt. Und die Juden werden in der Tat zuvor einen Tempel noch bauen, diesen berüchtigten, berühmten dritten Tempel. Berüchtigt in den Augen derer, die Feinde der Juden sind. Berühmt in den Augen derer, die erkennen, dass die Bibel dies prophezeit. Und sie warten auf die Erbauung dieses dritten Tempels. Und zwar vor der Wiederkunft Christi. Lesen wir dies in Offenbarung Kapitel 11, die Verse 1 bis 2, aber es gibt viele, viele Stellen, die nachweisen, dass es noch einen dritten physischen Tempel geben wird vor der Wiederkunft Christi. Und zwar vor Beginn der großen Trübsal wird der gebaut sein oder zumindest fast gebaut sein und vielleicht dann muss man noch ein paar Tage oder was immer warten und vielleicht mag das auch dann der Grund sein, warum das Tier dann und der falsche Prophet im Nahen Osten einfallen werden. Wir lesen Offenbarung Kapitel 11 und Vers 1. Es wurde mir ein Rohr gegeben, einen Messstab gleich, und mir wurde gesagt, stehe auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die dort anbeten, aber den äußeren Vorhof des Tempels lass weg und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben. Einige sagen, ja, das bezieht sich auf den Tempel Gottes im Himmel. Ist er den Heiden gegeben? Natürlich nicht. Und die heilige Stadt werden sie zertreten, 42 Monate lang, wiederum 3,5 Jahre. Nun, die Heiden zertreten nicht die heilige Stadt Gottes im Himmel. Es geht hier um einen physischen Tempel. Und dieser physische Tempel, der wird natürlich auch wie folgt beschrieben. Und das ist jetzt auch wichtig zu begreifen, wann alles dies geschehen wird. Schauen wir uns kurz 2. Thessalonik an. 2. Thessaloniker. 2. Thessaloniker, Kapitel 2. Und lesen wir die Verse 3 und 4. Lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise. Denn zuvor muss der Abfall kommen. Zuvor, der Zusammenhang war die Wiederkunft Christi. Zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch des Frevels, heißt es hier, andere übersetzen, der Mensch der Sünde, der Mensch der Ungerechtigkeit, der Mensch der Gesetzlosigkeit, der muss offenbar werden, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Und er wird in Vers 9 beschrieben als der Frevler, er wird kommen durch das Wirken des Satans, mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden. Wir hatten ja gelesen, dieser falsche Prophet, um den geht es hier. Der wird ja sogar die Macht haben, Feuer vom Himmel zu rufen. Aber er wird in dem Tempel Gottes sein. Das ist dieser Tempel, der dann aufgebaut werden wird. Und er wird sich in diesen Tempel setzen oder dort stehen und von sich vorgeben, Gott zu sein. Einige sagen, ja, dieser Tempel bezieht sich auf die Kirche Gottes. Nein, dann würde ja der falsche Prophet jetzt in der Kirche sein. Darum geht es hier nicht. Sicherlich wird das Wort Tempel vielfach auf die Kirche angewandt, aber hier geht es tatsächlich um diesen physischen Tempel, von dem Offenbarung auch gesprochen hat. Und er wird in diesem Tempel Gottes sein, und zwar in Jerusalem. Und es wird zu einem Zeitpunkt geschehen, wenn die Juden begonnen haben werden, Tieropfer wiederzubringen. Und wir lesen das auch klar und deutlich in Daniel, zum Beispiel Kapitel 12, Daniel 12 und Vers 11. Denn das Tier und der falsche Prophet, die werden einmarschieren, um diese Tieropfer zu unterbinden. Es wird eine solche Situation dort ergeben, dass die meinen, die müssten da jetzt etwas tun, um vielleicht Frieden zu bringen. In Daniel 12 und Vers 11, da lesen wir: Und von der Zeit an, da das tägliche Opfer abgeschafft und das Gräuelbild der Verwüstung aufgestellt wird, von dem ja auch Jesus gesprochen hatte, da sind es 1092 Tage, und auf diese Tage werden wir noch zu sprechen kommen. Aber es wird das tägliche Opfer dann abgeschafft. Das heißt, zunächst einmal muss es existieren. Und die Juden werden beginnen, tägliche Opfer zu bringen, zweimal am Tag, am Morgen und am Abend. Daniel Kapitel 11 und in Vers 31, wo wir lesen: Und seine Heere, wiederum das Tier wird hier angesprochen, seine Heere werden kommen und Heiligtum und Burg entweihen und das tägliche Opfer abschaffen und das Gräuelbild der Verwüstung aufstellen. Zunächst einmal eine Vorerfüllung durch Antiochos Epiphanes, aber es geht eben auch um eine endzeitliche Erfüllung. Und er wird mit Ränken alle zum Abfall bringen, die den Bund übertreten. Aber die vom Volk, die ihren Gott kennen, die werden stark sein und danach handeln. Und die Verständigen im Volk werden vielen zur Einsicht verhelfen, darüber werden sie verfolgt werden. Wiederum hier auch die religiöse Verfolgung, jetzt mit Schwert, Feuer, Gefängnis, Raub eine Zeit lang. Und während sie verfolgt werden, Vers 34, wird ihnen eine kleine Hilfe zuteil werden, aber viele werden sich nicht aufrichtig zu ihnen halten. Vers 35, und einige von den Verständigen werden fallen. Damit sie bewährt, rein und lauter werden für die Zeit des Endes, denn es dauert noch bis zur bestimmten Zeit, als eine fortgehende natürlich Verfolgung, aber sie deutet bereits auf das Ende hin, den Zeitpunkt des Endes, wenn Christus zurückkommt. Alles dies, wenn man die Stellen zusammennimmt, es wird deutlich, was hier alles besprochen wird. In Daniel 11, Vers 41, da heißt es, jetzt geht es wieder um das Tier, den König des Nordens, er wird in das herrliche Land einfallen. Und er wird viele werden umkommen. Es werden aber seine Hand entrinnen, Edom, Moab, die Hauptleute der Ammoniter. Man muss natürlich wissen, wer diese Völker nun sind. Interessanterweise, Sie können sich Psalm 83 durchlesen, da werden gewisse Völker erwähnt, mit denen das Tier, der König von Assyrien, wiederum einen Bund schließen wird, alle gegen Israel gewandt. Und einige derer, die dort erwähnt werden, werden hier erwähnt als solche, die seine Hand entrinnen. Mit anderen Worten, er wird die nicht zunächst einmal überfallen, weil mit denen hat er ja einen Bund geschlossen, nicht wahr? Vers 42. Und er wird seine Hand ausstrecken nach den Ländern und Ägypten wird ihm nicht entrinnen, sondern er wird Herr werden über die goldenen und silbernen Schätze und alle Kostbarkeiten Ägyptens und Libyen und Kuschiter werden ihm folgen müssen. Vers 44, das ist etwas, was wir noch besprechen werden. Es werden ihn Gerüchte erschrecken aus Osten und Norden. Er wird mit großem Grimm ausziehen, um viele zu verderben und zu vertilgen. Vers 45 ist das, worauf ich jetzt hier noch kurz zu sprechen kommen möchte. Und er wird seine prächtigen Zelte aufschlagen zwischen dem Meer und dem herrlichen heiligen Berg. Es geht hier um Jerusalem. Er wird sein Hauptquartier nach Jerusalem verlegen. Natürlich, seine Heere werden ja Jerusalem auch belagern und einnehmen. Das heißt ja, die heilige Stadt wird für eine gewisse Zeit zertreten werden, für so die 3,5 Jahre. Und wir lesen dann auch, dass der falsche Prophet im Tempel Gottes in Jerusalem sein wird. Beide werden nach Jerusalem gehen, um dort dann zu existieren, sagen wir einmal. Da gibt es auch Gründe dafür, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, was dann während dieser Zeit dann mit Europa geschehen wird. Aber schauen Sie, alles dies ist wichtig zu begreifen. Das heißt hier dann, und er wird sein Ende nehmen und niemand wird ihm helfen. Und gut, er wird dann letztendlich in den feurigen Pfuhl geworfen werden, wenn Christus zurückkommt. Wenn dies alles geschieht, dann wissen wir, dass natürlich das Ende sehr nahe ist. Aber wir wissen es bereits jetzt schon, wir sollten es bereits jetzt schon wissen. Denn der nächste prophetische Schritt, auf den es jetzt ankommt, nachdem wir diese Dinge jetzt besprochen haben, ist in der Tat der Beginn der großen Trübsal, ist in der Tat die letzte Wiederauferstehung des sogenannten Heiligen Römischen Reiches in Europa. Diese Kollaboration zwischen Kirche und Staat ist die Manifestierung sowohl des Tieres, dieser Persönlichkeit, als auch des falschen Propheten, ist das Zusammenkommen von 10 Nationen und Nationengruppen, die dann ihre Kraft und ihre Macht dem Tier geben und die werden dann in einer Stunde oder nur für eine Stunde herrschen, für eine kurze Zeit, scheinbar 3,5 Jahre. Was bedeutet, dass wenn sich das Tier erhebt, ist unmittelbar der Beginn der großen Trübsal zu erwarten. Das ist das, warum wir aufpassen müssen, warum wir achten müssen auf das, was geschieht. Natürlich noch mehr auf unseren eigenen geistlichen Zustand. Wie sieht es mit uns aus, wenn jetzt zum Beispiel das alles geschieht? Sind wir dann bereit? Sind wir dann wirklich in der Lage, allen dem zu entgehen, was kommen wird? Denn bevor die große Trübsal beginnt, wird die Kirche Gottes an einen Ort der Sicherheit gebracht werden, auf den wir noch zu sprechen kommen werden, hier auf Erden. Aber nur diejenigen, die würdig erachtet werden, dorthin zu gelangen. Die anderen werden durch dieses Martyrium gehen müssen, werden durch diese gesamte schreckliche Zeit der großen Trübsal gehen müssen. Etwas, was wir doch keineswegs wollen. Also es ist wichtig, dass wir uns heute auf das besinnen, was in Gottes Augen notwendig ist. Und zunächst bedanke ich mich jetzt für Ihre Aufmerksamkeit. Denken Sie an die Broschüren, die ich heute angeboten habe. Und wir werden dann in der nächsten Predigt mit dieser Entwicklung fortfahren, die uns zeigt, wie nahe wir bereits jetzt schon an das Kommen Jesu Christi herangerückt sind. Dies ist Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.